Deutsche Welle. Bücherwelt.
Mit Gabriela Scharf. Herzlich willkommen zu dieser Bücherwelt-Sonderausgabe im Gespräch mit Rafik Shami. Er gilt als der erfolgreichste syrische Autor weltweit. Von Hause aus promovierter Chemiker war er aber schon immer ein Erzähler aus Leidenschaft. Märchen für Erwachsene und Kinder, Fabeln und Romane, alles hat er im Repertoire. Nur eins nicht, die klassische Lesung. Wenn er auftritt, in der Regel vor großem Publikum, dann spricht er frei. Seit über 40 Jahren lebt Rafik Shami in Deutschland im Exil. Nach Syrien hat man ihn selbst zur Beerdigung seiner Eltern nicht einreisen lassen. Er hat einen deutschen Pass und schreibt auf Deutsch. Seine Veröffentlichungen füllen mittlerweile etliche Regalmeter und er hat dafür zahlreiche literarische Auszeichnungen bekommen. Am 23. Juni ist er 65 Jahre alt geworden. Kurz vorher habe ich ihn getroffen und mit ihm über deutsche Eigentümlichkeiten gesprochen, über seine unerfüllte Liebe zu Damaskus und über die deutsche Sprache. Rafik Shami, ist Deutsch eigentlich inzwischen so etwas wie Ihre Muttersprache geworden?
Es ist meine literarische Sprache, es ist meine Heimat in der Literatur. Das mit Sicherheit. Muttersprache kann eine neue erworbene Sprache nicht so leicht werden, weil die Erinnerungen der Kindheit ziehen uns wieder zurück zu den Orten der Kindheit, zu den Erinnerungen an die Mutter, Muttersprache an die Mutter. Und je älter man wird, komischerweise, umso stärker wird dieses Element des Rückkehrens zu diesen Orten. Aber auf jeden Fall ist sie meine literarische Heimat. Das ist sie geworden. Ich schreibe nur ausschließlich auf Deutsch.
Was kann das Deutsche, was das Arabische nicht kann oder umgekehrt?
Die deutsche Sprache hat viel mehr Dynamik. Viel mehr Dynamik. Also die kann wirklich den Leser zum Häscheln bringen. Das kann die Arabische nicht.
Dafür können Sie mal ein Beispiel sagen?
Zum Beispiel Krimi-Romane, die sind auf Deutsch wunderbar. Ohne Adjektive kann die deutsche Sprache auskommen. So, er kam, ein Schuss fiel, dann rannte er. Das merke ich, kriege jetzt schon Gänsehaut, also beim Erzählen. Das heißt, die arabische Sprache ist sehr langsam und sehr viel behaftet mit Adjektive, die synonymenhaft ist, aber die etwas genauer die Sachen beschreiben kann. Stimmungen, Nuancen der Stimmung sogar, von Farben der Wüste, das kann sie etwas besser. Mhm. Also das ist das eine. Das andere, Deutsch ist eine verhältnismäßig junge Sprache. Wenn wir bitte nur als Orientierung Luther nehmen, das sind ja die 500 Jahre. Arabisch hat nicht mal seit 1000 Jahren kein Reform gehabt. Das heißt, sie ist schwerfällig, hat schwere Grammatik mit mehr Ausnahmen als Regel. Das heißt, die deutsche Sprache hat sich dynamisiert durch die bürgerliche Gesellschaft, die arabische nicht.
Also als Krimisprache denkbar ungeeignet, so viel habe ich jetzt, glaube ich, verstanden. Stichwort Deutschland. Rafik Shami, wenn ich bei Ihnen zu einer Party eingeladen wäre und ich brächte eine Schüssel Nudelsalat mit, wie das bei deutschen Partys üblich ist, wie fänden Sie das?
Das würde ich lachen dann. Das würde ich sagen, Sie haben meine Bekämpfung des Nudelsalats noch nicht gelesen. Aber ich finde das sehr humorvoll. Also manche machen das absichtlich, wenn sie zu uns kommen, zu meiner Frau und mir. Die bringen aber italienische Variante vom Nudelsalat, die man noch essen kann. Aber es ist wirklich mein Renner, wenn Sie so wollen. Und so diese Geschichte ist immer das, was man als Zugabe haben will in meinen Lesungen.
Also die Geschichte heißt eine deutsche Leidenschaft namens Nudelsalat. Ja. Und sagen Sie, warum Sie sich über Nudelsalat so aufregen?
Aufregen weniger, aber ich finde das so komisch, dass wenn Sie 10 Deutschen einladen, das sagen wir, die Ausländer, sehr fair, dann kommen 3 mit Nudelsalat. Also normalerweise kommen 5, ne? Also, und da habe ich gesagt, wieso denn Nudelsalat? Das ist doch nichts Deutsches. Was ist denn los? Und dann habe ich gemerkt, Nudelsalat, vor allem diese hässliche Variante mit Mayonnaise und Würstchen und gekochte, nach nichts schmeckenden Erbsen aus der Dose, habe ich entdeckt, dass man dieses Gericht niemals falsch machen kann, weil das nicht so falsch zu machen. Man kann sich mit der rechten Hand schminken und anziehen, mit der linken Hand den Salat drehen und mischen. Also es schmeckt nicht einfach. Ach, aber die italienische Variante schmeckt schon.
Gibt es außer Nudelsalat noch etwas, was Sie nach 40 Jahren Deutschland befremdlich finden oder merkwürdig?
An Gewohnheiten, diese Höflichkeitsstück am Ende auf dem Teller. Das kann ich nicht ausstehen. Da sitzen 5 Deutsche, schauen auf diese Praline und auf jene Keks und jeder will das am liebsten essen, aber die Höflichkeit und ihre Erziehung zwingt sie, das Stück auf dem Teller. Übrigens, da unterscheiden sich beide Kulturen, arabische von deutschen. Das gilt bei uns als fast unhöflich. Das heißt, es hat nicht geschmeckt. Man muss das alles essen, damit der Gastgeber merkt, es hat allen geschmeckt. Es ist nichts übrig geblieben. Mhm. Die Deutschen lassen ein Stück und sie schieben sie manchmal so in den Teller herum, aber die fassen sie nicht an. Das fand ich komisch.
Haben Sie mittlerweile auch schon eine deutsche Brille, womit Sie andere kulturelle Merkwürdigkeiten aufspüren?
Das auf jeden Fall. Ja? Also alle meine Besucher aus Damaskus sagen schon, du bist schon ein Deutscher geworden. Die merken zum Beispiel, dass ich alles ernst nehme. Alles. Also in Syrien anscheinend nehmen sie nicht alles ernst. Und ich, wahrscheinlich war ich auch so. Dass ich pünktlich bin zum Beispiel, das finden sie ziemlich komisch. Also dass man mir sagt, ich so um 7, dann komme ich um 7:05. Das ist schon natürlich. Wissen Sie, das ist eine Illusion, dass man in einer Gesellschaft, egal ob deutsche, französische oder amerikanische, nach 40 Jahren sich nicht verändert, dann ist irgendwas krank an diesen Menschen. Also man ist keine Insel und die Gesellschaft ist keine Insel. Man lebt hier, man fühlt sich wohl, man hält seine Termine. Ich bin mit einer deutschen Frau sehr gerne verheiratet, lebe ich mit ihr. Unser Sohn musste in die Schule gehen, also wir müssten diese Dinge halten. Und da ist schon nicht nur Brille, sondern ein Teil meines Äugleins ist auch deutsch geworden.
Menschen im Exil, auch Auswanderer, entwickeln ja manchmal so ein besonders starkes Heimatbewusstsein. Also zum Beispiel gibt es das größte Oktoberfest außerhalb Münchens in Blumenau in Brasilien. Sowas hatten Sie aber nie, dass Sie hier jetzt besonders arabisch auftreten oder was besonders Arabisches pflegen in Ihrem Herzen oder in Ihren Gewohnheiten.
Doch. Also meine Küche ist berühmt und ich bin immer stolz drauf, wenn Syrer mich besuchen und sagen, mein Essen schmeckt syrischer als das ihrer Mutter. Also das ist schon der höchste Literaturpreis, was ich je bekommen habe, dass ich Kebbe oder gefüllte Weinblätter oder Falafel mache. Und meine Musik ist arabisch, also das ist neu. Man holt sich die Heimat. Im kleinen, privaten, intimen Bereich können sich heutzutage per Internet, per Export, Import der Gewürze, alles einholen eigentlich. So schwer ist es nicht, nicht wahr?
Wir bleiben noch beim Buchstaben D. Nach Deutschland käme jetzt direkt Damaskus für mich als Stichwort. Die große unerreichte Geliebte, ihr Pseudonym Rafik Shami bedeutet Freund aus Damaskus. Es gibt einen Buchtitel, Damaskus im Herzen und Deutschland im Blick. Und auch der Roman Das Geheimnis des Kalligraphen spielt im Damaskus der 50er Jahre. Was ist das für ein Damaskus, was Sie beschreiben und im Herzen haben?
Also ich habe sehr intensiv in Damaskus gelebt.
Wie lange?
25 Jahre. Und man sagt also, wenn man 7 Jahre in Damaskus wohnt, wird von der Stadt bewohnt. Also da können Sie sich meine hoffnungslose Lage vorstellen. 25 Jahre bin ich besessen, nicht nur bewohnt von der Stadt. Ich habe dafür auch sehr intensiv gelebt. Ich meine das ernst, dass ich ein Fahrrad sehr früh gehabt habe, ein Geschenk von meinem Vater. Und ich habe die Stadt wirklich Gasse für Gasse erkundet. Ich fand die wahnsinnig interessant, so mit ihren verwinkelten Gassen, mit ihren Lager an Gewürzen. Es gibt mitten in der Stadt, aus Angst vor Kriegen und Belagerung der Städte, haben die Syrer ihre teuersten Produkte immer in der Stadt selbst gelagert. Pistazien, Sesam, Thymian, Zimt und so weiter, Koriander. Dies lässt die Stadt einen bestimmten Geruchteppich haben und Geräuschteppich. Und das wollte ich erforschen für mich. Nicht jetzt bewusst erforschen, das hat mir Spaß gemacht. Wie riecht die Gasse, wie hört sie sich an und so weiter.
Das spürt man auch in Ihren Büchern.
Ja, und deshalb bin ich auch Damaskus-Schriftsteller geworden, wenn Sie so wollen. Außer wenn ich über Deutschland schreibe, schreibe ich nur über Damaskus. Ich will nicht über Bagdad oder über Kairo Reiseromane schreiben. Es gibt wunderbare Autoren, die das können. Aber ich schreibe über Damaskus, weil ich, wie man sagt, verliebt in diese Stadt. Also das ist nicht rational zu erklären. Ich kenne die Stadt sehr gut und erkenne einige Schönheiten an ihr, zum Beispiel die Geborgenheit oder diese ganz besondere schöne Gassenstruktur, diese ganz besondere sanfte Menschenschlag. Die Damaskener sind sehr weltoffen. Man sagt auch, weil 37 Völker kamen nach Damaskus und gingen. Jeder also in Damaskus fühlt sich irgendwo mit einem Touristen verwandt.
Aber sie leben schon lange nicht mehr da. Kann es sein, dass es jetzt auch zu so einem Sehnsuchtsort, zu einem Ort der Kindheit, zu einer Projektion geworden ist?
Das wird in der Nacht, das wird nicht in dem Buch, das wird in der Nacht am frühen Morgen, wenn ich aufstehe, bei einem trüben Wetter hier oder bei einem Nebelwetter von 2 Wochen Länge in der Pfalz oder von einer Eiseskälte. Das hat mit meiner Literatur nichts zu tun. Ich recherchiere knochenhart. Ich habe heute das Glück, dass ich sehr genau recherchiere, auf den Zeitpunkt genau, die Zeitschriften jener Zeit mir holen zu lassen und ganz genau die Wirtschaftslage, die Lage der Parteien, die Lage der Demokratie, die Lage der Menschen, der kleinen und großen Menschen. Also das lasse ich raus. Das lasse ich auf mich wirken als Mensch. Und das wirkt wirklich, also auf Mensch, dass ich das romantisiere, das ist so eine Idylle baue in meinem Kopf, ne? Damaskus mit den strahlenden Gassen, das ist nicht wahr. Wenn ich aber schreibe, bin ich ein Handwerker, also das ist eine andere Geschichte.
Sie machen ja gar keine herkömmlichen Lesungen, sondern Sie nennen das selber, glaube ich, Erzählzeit. Wie muss man sich das vorstellen?
Es gibt dafür keinen Begriff. Lesung ist etwas vom Schriftlichen abgelesen. Ich erzähle, weil ich diese Kultur des mündlichen Erzählens beleben will. Ich glaube an dieser Kultur und ich glaube, dass ein mündiger Bürger, das hat mit Mund zu tun. Ein Bürger, der spricht, ist für die Demokratie viel, viel besser als ein Bürger, der schweigt. Und mich unterhält das sehr, wenn ich erzähle. Das heißt, ich habe das Glück, in einem Land zu leben, in dem man mir doch Honorare, und zwar sehr hohe Honorare, zahlt, damit ich Vergnügung habe auf der Bühne für 1,5 Stunden, Erwachsene in Kinder zu verwandeln. Also die dann lauschen und ich sage, soll ich aufhören? Dann schreien sie alle, nein, nein, weiter erzählen. Und dann erzähle ich weiter nach dem alten Trick der Erzähler in Damaskus, der die Geschichte dort unterbricht, wo sie am spannendsten wird, damit die Leute ins Kaffeehaus am nächsten Tag kommen.
Cliffhanger nennt man das im Film.
Ja, das ist wahr.
Ein bisschen zappeln lassen.
Das ist wahr. Aber das ist ein Spiel, an dem 2 beteiligt sind. Ohne Zuhörer gibt es keine Erzählkunst, ehrlich gesagt. Ich sage immer, die Erzählungen erfinde ich zwar, aber die werden zu Erzählungen erst, wenn sie gehört werden von einem Zuhörer.
Hat sich da was verändert in den letzten Jahren? Man sagt ja immer, die Leute können nicht mehr so gut zuhören oder nicht mehr so lange zuhören. Sie machen das jetzt
das
schon so lange.
Das ist nicht wahr. Meine Lesungen dauern fast bis zu 2 Stunden. Mhm. Und ich sage immer, ich kann jetzt abschließen. Nein, noch eine Geschichte, ruft das Publikum. Was soll ich machen? Dann erzähle ich noch eine Geschichte. Das ist nicht wahr. Wir müssen aber, Moment, wir dürfen das nicht romantisieren. Wir müssen einfach begreifen, dass die Zeit unruhiger geworden ist. Das Visuelle beunruhigt unser Wesen. Das Flatternde ist überall zu bekommen, und zwar zu jedem Preis. Das heißt, wir Erzähler und Erzählerinnen müssen wir uns bemühen, um Spannung zu erzählen und keine Abhandlung jetzt erstmal bei einer mündlichen Erzählung. Bei aller Liebe zur Philosophie, er soll das im Buch festhalten, aber wenn er das in einer mündlichen Form erzählt, soll er das so erzählen wie ein Rutsche für ein Kind. Wissen Sie, ein Kind sitzt oben und ist, sein Herz fliegt ihm voraus auf der Rutsche runter. Und nicht jetzt einem anhalten mit langen Dialogen. Der soll sich etwas bemühen, diesen Text, was er jetzt meint, vorzutragen, etwas bearbeiten, wie jeder Schauspieler, wie jeder Regisseur das macht. Wir sind eigentlich ein Ein-Mann-Theater. Stück. Also sollen wir uns auch bemühen, diesen Text nicht so aus der Hand zu schütteln, sondern aus dem Stehgreif, sondern wirklich auch bearbeiten, Kunst werden lassen.
Ja. Der Erfolg gibt Ihnen da recht. Man kann auch überall jetzt nachlesen, dass kaum jemand wie Sie das Erzählen in Deutschland wieder so populär gemacht hat. Über Ihren Erfolg in Deutschland, also Sie sind mittlerweile in 25 Sprachen übersetzt, aber der Erfolg ging wohl über Deutschland. Sie sind über Deutschland bekannt geworden, international.
Das ist wahr.
Sie sind aber lange nicht ins Arabische übersetzt worden. Wie ist das heute?
Das ist heute sehr, sehr schön. Werden pro Jahr fast ein Roman übersetzt. In Beirut, typischerweise in Beirut. In diese Stadt, diese goldische Stadt, die diese Liberalität immer behalten hat, auch im Bürgerkrieg. 3 Romane sind von mir bereit übersetzt, die werden verkauft. Das 4. wird jetzt vorbereitet und eine Abhandlung über die Schrift erscheint von mir jetzt im Herbst. Also es wird in dem Libanon gedruckt und übersetzt und von da an findet er seine Wege, legal oder illegal.
Wollte ich gerade fragen. Das heißt, in Syrien kennt man sich jetzt auch als Erzähler?
Man kennt mich aber noch wenig. Man kennt mich eher durch die Touristen. Der Botschafter hat mir gesagt, 2/3 der Touristen wollen nach Syrien gehen, weil sie gelesen haben. Das heißt, diese Touristen beschäftigen ihre Mitmenschen dort mit Rafik Shami. Und ich weiß von meiner Schwester, dass es viele, viele, viele Besucher am liebsten bei uns sitzen wollen. Meine Schwester sperrt etwas, weil sie ja ihr Privatleben hat. Aber Syrien wird nicht immer verschlossen bleiben. Also die Revolution ist seit dem 15. März ausgebrochen. Also die Länder in Arabien sind in Bewegung geraten.
Vor diesem Hintergrund habe ich auch gefragt, weil ich denke, dass Sie mittlerweile ja auch in Syrien einen Namen haben. Sie haben sich in den letzten Tagen auch hier oder in den letzten Wochen auch in der deutschen Presse immer wieder zu Wort gemeldet zur Lage in Syrien. Haben Sie aktuell Kontakt zu Ihren syrischen Freunden? Wissen Sie, wie es Ihnen gerade geht?
Zu Freunden pflege ich die Kontakte, zu meiner Familie weniger, weil ich weiß, dass die Telefonleitungen abgehört werden. Meine Freundinnen haben ihre Handymöglichkeiten, die sie uns erreichen aus dem Libanon. Also aus Damaskus heraus kann man nicht anrufen, so gut und so frei. Aber Beirut ist 90 Kilometer, also die haben immer was zu tun in Beirut. Und man hört alle genaue Detailnachrichten vom selben Tag. Eine zweite Möglichkeit ist, besser als das Private, ist die YouTube. Diese YouTube ist eine revolutionäre Entwicklung. Man sitzt vor dem Computer und sieht die Demo jetzt gerade, die läuft, weil sie das per Satellit, per Handy, per geniale kleine Kameras direkt aus der Demo heraus rausbringen. Und wir können hier das verbreiten dann unter unseren Freunden und Presse und Kollegen und Journalisten.
Die neuen Medien, das hat man jetzt überall gesehen, die spielen ja bei allen Aufständen, absolut, Bürgerprotesten eine ganz große Rolle.
Absolut, als auch
bei
sie sind viel schneller als dieser schwere Apparat des Geheimdienstes. Viel schneller sind sie.
Melden Sie sich eigentlich auch über Facebook zu Wort auf Arabisch?
Nein, ich habe eben direkte Kontakte mit oppositionellen Zeitungen, die ihre Wege über Twitter und Mitter haben. Ich überlasse Ihnen das. Ich schreibe regulär in diese Zeitungen. Meine Ecke heißt Gedanken über die Revolution. Und das ist eine Ecke, eine Kolumne für mich. Und die schreibe ich immer. Und diese Zeitung kommt überall an.
Und das schreiben Sie auf Arabisch?
Ja, auf Arabisch natürlich, ja.
In einem Interview haben Sie mal gesagt, dass der Westen wohl Hilfe leistet, Deutschland aber zu wenig. Was müsste Ihrer Meinung nach noch geschehen?
Also Deutschland hat sich zu lang neutral gehalten. Natürlich bin ich gegen jedwede militärische Einmischung von außen. Das ist eine Katastrophe. Das wird eine Katastrophe in Syrien sein. Aber dieses Regime provoziert dauernd, schießt dauernd auf Zivilisten, erfindet Geschichten von bewaffneten Kämpfern. Diese Kämpfer kamen aus dem Himmel, also seit 40 Jahren regiert das Regime mit seinen 15 Geheimdiensten. Deutschland muss das deutlicher machen, dass das nicht annehmbar ist, auf Zivilisten zu schießen. Diese Töne höre ich nicht. Deutschland muss Kontakt aufnehmen zu den oppositionellen Denker aus dem Land heraus und sie damit aufwerten. Wissen Sie, wenn Deutschland mit den Rebellen redet, es ist noch keinerlei Einmischung. Es ist das Recht eines demokratischen Landes, mit allen Menschen zu reden. Aber für die Syrer selbst ist das eine wahnsinnige Aufwertung, dass sie empfangen werden, dass sie gehört werden. Und nicht immer die Regierung besucht die Regierung. Also.
Ihre Frau, Ruth Leeb, hat einen Solidaritätsaufruf für die syrische Opposition mit initiiert. Da, ich nehme an, Sie haben auch unterschrieben. Wie erfolgreich war der bisher?
Das war erstaunlich erfolgreich. Das hat sie mit ihrem Kollegen im bayerischen VS, also Schriftstellerverband, gestartet. Und man hoffte auf 200 Leute, darunter vielleicht 50, 40 Bekannten. Es kamen 870 Unterschriften, darunter die zwei Nobelpreisträgerinnen, auf die wir sehr stolz sind, die Hertha Müller und die Elfriede Jelinek. Dann eine großartige Mannschaft der deutschen Intellektuellen. Das hat uns sehr, sehr angenehm überrascht. Angefangen von Michael Krüger bis hin zu Sten Nadolny bis hin. Ich will nicht jetzt alles aufzählen. Es sind wirklich alle namhaften Autoren fast. Und Edgar Reitz, der wunderbare Regisseur und Filmemacher. Alle kamen und sagten, nein, das wollen wir nicht erlauben. Und wir stehen zum syrischen Volk. So etwas ist großartig, aber so Ähnliches kann auch eine Regierung machen.
Hat das denn Auswirkungen?
Wir haben das in allen oppositionellen Zeitungen in Arabien veröffentlicht und wir haben das dem Auswärtigen Amt, der deutschen Regierung, dem Goethe-Institut, und ich gehe davon aus, dass das Einfluss haben wird, wenn Sie diese Namen lesen dort. Und die Erklärung ist weder radikal noch was anderes, sondern die Erklärung ist eine breite Basis für eine demokratische Entwicklung in Syrien und gegen die Gewalt gegen Zivilisten. Das haben alle unterschrieben.
Sehen Sie eine Chance für eine Demokratie?
Ich sehe eine Chance, aber Syrien hat es schwer. Ich sehe eine große Chance sogar. Hat es schwer, warum? Weil sowohl der Westen als auch Israel das Regime nicht stürzen wollen. Die haben lieber einen schwachen Assad, der wieder 20 Jahre die Golanhöhen lässt, alle Grenzen dicht hält zu Israel. Die Drohungen waren deutlich zu hören von dem Regime. Wenn ich weggehe, dann wird es Unruhe geben. Also als eine Demokratie, die noch offen ist, man weiß nicht, wie sie reagieren wird auf all diese Fragen. Der Westen liefert Waffen, holt billige Produkte, macht Krediten, macht alles. Das ist das Pech der Syrer. Zweitens, wir haben eine sehr, sehr gedrillte Armee zur Niederwerfung von Aufständen. Wir haben keine Kampfarmee gegen einen Außenfeind, sondern gegen die Bevölkerung. Also die syrische Armee hat sich nicht gerade heldenhaft gegenüber Israel gemacht. In 3 Stunden waren sie abgehauen. Also die marschierten die Israelis spazieren. Aber gegen die Bevölkerung sind sie wahnsinnig tapfer, mit Hubschrauber auf Zivilisten. Deshalb ist das schwer. Und das Regime spielt die Karte des Bürgerkrieges. Das Regime spielt die Karte, wir sind Aluiten. Und die Sunniten wollen uns massakrieren. Das ist nicht wahr, das ist gelogen. Ich bin Christ, da kann ich das sehr gut sagen. Allerdings kritisiere ich mit derselben Schärfe die Muslimbrüder. Ich kann sie nicht ausstehen. Das sind die Mitschuldtragende an der Radikalisierung der Umstände in Syrien, weil sie Bomben gelegt haben in den 80er Jahren. Die wollen davon jetzt nicht wissen und das macht sie für mich unakzeptabel. Das heißt, die Demokratie hat es schwer, dieses Schiff der Demokratie zu manövrieren zwischen diesen Klippen. Die Armee in Syrien ist nicht die Armee in Ägypten. Das dürfen Ihre Zuhörer nicht verwechseln. Die Armee in Ägypten ist eine Volksarmee. Tatsächlich eine Volksarmee. Unsere ist eine Putscharmee. Ja? Trotzdem hoffe ich, dass diese Armee stoppt und sagt, das mache ich nicht mehr. Es gibt Berichte der Opposition, dass manche sehr tapfere Soldaten sich geweigert haben und haben das Leben, mit dem Leben bezahlt. Nicht?
Dann hoffen wir mal, dass die internationale Solidarität oder auch die Solidaritätsaktion, die Sie hier in Deutschland organisiert und initiiert haben, dass sie ein bisschen Erfolg hat. Rafik Shami, was ist Ihr nächstes Projekt? Sie werden jetzt 65. Normale Menschen gehen da in den Ruhestand oder in Rente.
Um Gottes Willen. Ich fange gerade an, richtig an interessanten Projekten zu arbeiten. Ich habe vieles im Kinderbuchbereich geplant. Ich habe meinen nächsten Roman vor Augen. Über die Unmöglichkeit der Rückkehr zur Kindheit. Egal, ob sie Deutscher sind oder Deutsche oder arabische Frau oder arabischer Mann. Wir träumen viel von der Kindheit und ich möchte eine Geschichte über einen Mann schreiben, der versucht, die Kindheit wieder zu gewinnen. Und was mit ihm passiert, ist sehr interessant, also sehr spannend. Das erzähle ich jetzt nicht.
Der Schriftsteller Rafik Shami. Das Gespräch haben wir kurz vor seinem 65. Geburtstag geführt. Der war am 23. Juni. Gerade sind neue und ältere Geschichten von ihm noch einmal als Taschenbuch bei DTV erschienen, unter dem Titel »Eine deutsche Leidenschaft namens Nudelsalat«. Ich bin Gabriela Scharf, machen Sie es gut.